Kliman, habe ich noch nie in meinem Leben was vorher gehört. Ich dachte, was hat der Klinsmann jetzt wieder gemacht?
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex.
Schön.
Tipptopp. Tipptopp. Jetzt läuft ja die Bude, ey. Ja, na, wie gesagt.
Nee, Mike, ich habe jetzt keinen Bock, diese Herleitung nochmal zu faken. Die war so gut, das geht nur einmal. Das geht nur einmal. Nur weil das hier das Internet ist, heißt es das nicht, dass wir alles faken müssen, nur damit es besser rüberkommt, oder?
Faken. Faken im Winter. Gibt's sowas?
Ich habe gehört, es gibt Leute, die machen das.
Echt jetzt?
Ist traurig, ja. Oder?
Ja, nur so als kleine Erklärung. Wir hatten gerade wieder einen super coolen Gesprächseinstieg, aber also das passiert einfach immer so, weil wir uns so ganz sympathisch sind und gut verstehen, ne? Aber nur leider vergesse ich da immer aufzunehmen und bin dann schon mitten im Gespräch drin und ja, wieder mal meine Schuld, ja, und, was soll ich sagen.
Und je länger wir uns nicht hören, desto sympathischer werden wir uns, ne?
Ja, das ist so. Also ich bin ja durchaus immer ein Fan von Fernbeziehungen.
Ja, das stimmt, ja.
Ja, es ist, ey, sich vermissen ist zehnmal besser, als sich auf den Sack gehen.
Oh, hast du mich vermisst, Mike? Dachte ich mir. Ja, also wenn
ich hab mal an dich gedacht, ja, aber jetzt vermissen. Ist ja jetzt auch nicht so, wenn ich Instagram aufmache oder so, dass ich dich dann nicht sehe.
Du warst nicht sehr aktiv in letzter Zeit.
Ja, ich habe wieder ein bisschen mehr auf den Band-Account umgeleitet an meinen von meiner Screen Prime Time.
Was mir aber aufgefallen ist, von dem, was du gepostet hast, ist, dass du im Urlaub warst.
Ich war im Urlaub, jetzt kann ich es ja sagen, wo ich wieder zu Hause bin. Man soll das ja laut Hinweis vom LKA immer nicht so direkt zur Urlaubszeit parallel posten, wegen Einbrechern und so weiter.
Dass sie dir die ganzen Lego-Sets klauen.
Oh, das wäre, also wäre ich beeindruckt, wenn sie das alles vom Dachboden runterkriegen, aber, also die ich eingelagert habe, die wertvollen. Das wäre dann eher so eine Situation, wenn du nach zwei Wochen aus dem Urlaub kommst, machst die Tür auf und wunderst dich über den süßlichen Geruch, so weil da zwei die Dachbodentreppe runtergekracht sind und sich das Genick gebrochen
haben. Düster, düster.
vom Sternzerstörer erschlagen, so ungefähr.
Ich habe meinen immer noch nicht zu Ende gebaut, verdammt. Nach zwei Jahren.
Echt nicht, aber das war ja eh kein richtiger Lego, oder?
Ja, ich weiß nicht, Marken dahingehend, ne? Also ob das Gießen von Formplastik jetzt etwas ist, das man unbedingt mit einer Premium-Marke versehen muss.
Nicht unbedingt. Nee, gebe ich dir ja recht, aber
zum Beispiel gibt es
ganz, ist ja halt nicht besonders collectible.
Es gibt, ne? Halt ganz, also, tolle, ganz tolle Panzermodelle beispielsweise. Da haben wir ja schon mal, das hatten wir schon mal das Thema, ne? Mit diesen,
von Kobi,
genau,
oder?
Von Kobi mit den Panzern und mit diesen Schlachtschiffen.
Da, ich glaube, das ist immer von Sabaton aus draufgekommen irgendwie.
Würde auf jeden Fall Sinn ergeben, ja.
Ich glaube, ich habe von denen habe ich hier eine. Ich glaube, die Tirpitz, den Graf Zeppelin Flugzeugträger und eine Stuka habe ich, glaube ich, von Kobi. Ja, also das sind schon so mal. Also ist ganz cool, was mal zu sehen, wie die das so stylen, aber es ist nicht Lego-Niveau, ne? Also muss ich sagen. Ich war übrigens im Legoland im Urlaub.
Na, erzähl mal. Komm, mach mal ein kleines Urlaubs-Recap hier an dieser Stelle. Wir können ja mal was Positives besprechen. Komm.
Ein Urlaubs-Recap, ja, also mein älterer Sohn hat versucht, mit 20 Meter Anlauf straight durch eine Fensterscheibe zu rennen. Im Legoland. Er lag dann irgendwie so 5 Meter neben der Scheibe. Die Scheibe hatte, als ob du da mit dem Vorschlaghammer reingehauen hast. Das war so eine Sicherheitsglasscheibe irgendwie. Sah das aus. Er hat sich mal kurz geschüttelt. Die Ärztin hat mal drauf geschaut. Die Lego-Ärztin. Da kommt wirklich eine Tante angewackelt mit so einem Koffer irgendwie von, die haben da direkt einen Sanitätsstützpunkt. Also wir reden hier vom Original Legoland in Billund in Dänemark, ne? Die kommt dann irgendwie angewackelt und ich weiß jetzt nicht, ob sie wirklich mehr als mit so ein paar Lego-Spielsets trösten drauf hat oder nicht. Zum Glück war nicht mehr notwendig, aber der hat wirklich, also die hat mir das so erklärt, der hat haargenau die Stelle an der Stirn, mit der jetzt auch beim UFC Cage-Fighting oder so, die Kampfsportler immer draufhauen. Also so die Stelle, wo wirklich nicht viel passieren kann mit der Stirn, hat er da die Fensterscheibe weggebeamt. Also Schwein gehabt auf jeden Fall. Das war so das herausragende Lego-Ereignis. Ich war ja das letzte Mal, weiß ich nicht, im Legoland da. Da wurden in Ägypten gerade die Pyramiden gebaut.
Aus Lego?
Nicht in Lego, aber in echt. Es hat sich echt ganz schön gedreht oder so. Es geht irgendwie im Legoland gar nicht mehr so darum, so die Welt mit kleinen Steinen nachzubauen oder irgendwie. Das wird da gar nicht mehr so gemacht. Das ist ja irgendwie jetzt alles 3D, 4D und was weiß ich.
Zeitreise mit Lego oder was?
Ja, na, es ist halt alles viel mehr auf Multimedia und diese ganzen Attraktionen. Da kommt es gar nicht mehr drauf an, dass das aus Lego gebaut ist. Das interessiert die Leute gar nicht mehr so. Man sieht so diese alten Exponate, die so ein bisschen... Naja, Nostalgie versprühen, ne? Da ist ein Dino aus Lego gebaut und ein Space Shuttle.
Die sind dann so, die sind da so langweilig und verstaubt wirken, die dann neben diesem ganzen.
Genau, ja, ja.
Hat er schon
was Nostalgisches mit so einer Patina, ne? Hat auch was. Aber da müssen wir überlegen, ne? Da müssen wir eigentlich fast schon als Restaurator dann schon an die ersten Sachen wieder ran. Und so die neuen Sachen, da haben sie halt wirklich eher so. Na, wie soll man sagen, so diese Welten geschaffen, ne? Ninjago oder Ninjago, wie viele sagen. Ich weiß nicht, wie man es wirklich ausspricht.
Ninjago, da geht's gar nicht vermutlich.
Ninjago, zumindest in Mitteldeutschland. Da geht es so eher so um die Welten, die da geschaffen werden, das Multimedia mit echten Figuren und Walking Acts und was weiß ich so darzustellen. Da geht es gar nicht darum, dass das aus Stein gebaut ist.
Da gibt es dann auch so Lizenzbereiche, oder? Wo sie dann, haben die dann irgendwie Star Wars-Ecke?
Ja. Und Star Wars haben sie in den Parks nicht gehabt, ne? Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber Lego Castle, also diese ganzen Ritterwelten, haben sie noch total viel, obwohl es da bei Lego im Moment fast gar nichts zu kaufen gibt. Da sollten sie unbedingt mal nachlegen, weil das ist mein Lieblings-Lego. Also Lego Ritter ist ja auch immer die Frage, bist du bei den Falken oder bei den Löwen-Rittern? Also ich fand's super cool, also war schön. Und ansonsten Lego angeguckt und ansonsten Wehrmachtbunker. Ja, gibt's da ja auch jede Menge.
Kontrastprogramm für die ganze Familie.
Ja, aber das war wirklich, also ich bin ja auch durch einen meiner Hobbystudiengänge museumspädagogisch ein bisschen geschult. In der Tirpitz-Stellung in Blåvand, so würde man es norwegisch aussprechen, ich weiß nicht, wie man es dänisch ausspricht, das klingt ja mal, als ob die eine heiße Kartoffel im Mund haben und norwegisch reden die Dänen. In Blåvand auf jeden Fall.
Dänische Stadtnamen norwegisch ausgesprochen als Deutscher. Was meinst
du? Ich weiß uns nicht. Also es klingt auf jeden Fall besser, wenn du es versuchst, norwegisch auszusprechen, als wenn du es als Deutscher versuchst, dänisch auszusprechen, sagen wir es mal so. Und da ist es in Tirpitz-Stellung. Also da wollten die Deutschen damals einen Bunker hinbauen, wo sie eins der Geschütze von der Gneisenau drauf montieren und da so in 50 Kilometer ringsum wäre da aus deutscher Sicht Frieden gewesen. Ne? Da in so einem Bunker war ich und da haben die ein Museum reingesetzt, in diese ganzen unterirdischen Bunkeranlagen. Und das ist ein richtig fettes Museum. Also ohne Mist eins der besten Museen, in dem ich je war.
Okay, krass. Also die Bilder, so die ich davon gesehen habe, die waren tatsächlich ziemlich beeindruckend.
Und da geht's überhaupt nicht um den Weltkrieg-Bunker-Gedöns oder so, ne? Da ist eine Ausstellung zu Bernstein, zur Ur-,
ach so,
Ur- und Frühgeschichte der Region dort, in der das ist und so weiter. Und den Bunker kannst du dir auch anschauen mit Bunkermuseum und die haben auch so einen kleinen Weltkriegspart und so weiter. Aber wie das gemacht ist, hammermäßig. Also die haben da wirklich einen fünfjährigen eine Dreiviertelstunde in einem Museumsraum gehalten, ne? Mit, also hier kannst du anfassen, hier kannst du riechen, da kommt jetzt mal ein Film und da kannst du wieder spielen, also für alle Sinne abwechseln, also war tipptopp, also ich habe gedacht, die übertreiben, dass die gesagt haben, Museum auf Weltniveau, aber die haben da wirklich einige Awards schon bekommen. Es ist ein richtig gutes Museum. Kann ich nur jedem empfehlen, der da mal in der Gegend ist, sich das mal anzuschauen und sich nicht abschrecken zu lassen von dem ja, wie soll ich sagen, hat ja jetzt nicht jeder Bock, sich einen viereckigen deutschen Bunker anzugucken im Sommerurlaub. Und es ist auch so ein bisschen krude zuerst, wenn man da hinkommt durch die Museumsmischung. Also da ist so diese Tirpitz-Stellung, ne, musst dir vorstellen, Organisation Todt wirklich, ne, Albert Speer, Architektur, bunkermäßig, Panzersperren in den Dünen. Der Parkplatz ist auch nicht mit Pylonen oder so eingegrenzt, sondern mit Panzersperren. Und dann stehen dann halt so daneben in den Dünen Mammuts rum. So Mammutmodelle. Und das sieht schon so ein bisschen aus wie
die bekannten
Iron Sky 3 oder
die bekannten
so
Dünenmammuts. Was? Was?
Ja, ja. Ist eine etwas krude Mischung, aber wirklich cool. Hm.
Ich war letztens auch mal wieder in einer Ausstellung, die ich gar nicht schlecht fand, und zwar, oder um genau zu sein, in einer Galerie. Und da ging es um...
Ach so, ich dachte Bäder und Küchen. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Werd erst mal fertig. Nee, hast du dich jemals mit polnischem Symbolismus um 1900 auseinandergesetzt?
Da gibt es doch diesen einen kranken Maler, oder? Wie heißt denn der?
Ich würde nicht sagen, dass es nur einen gibt.
Nee, aber also einen relativ bekannten, der auch einige Metal-Cover und so nicht gemacht hat, aber der immer mal benutzt wurde. Mir fällt nur der Name nicht ein. Ich könnte sagen, irgendwas mit Y am Ende, aber das ist ja klar.
Und mit einem Sch in der Mitte.
In der Mitte. Nee,
also das, was
der,
du.
Der Begriff sagt mir nichts, aber ich kann mir ungefähr denken, was es ist. Ich kenne da echt ein paar kranke, abgefahrene Sachen.
Na, ja. Was du bestimmt kennst, ich kann es dir kurz zeigen. Die Zuschauer werden das jetzt, die Zuhörer können das ja nicht sehen, weil es ja keine Zuschauer sind. Den traurigen Harlekin.
Nee, das kenne ich nicht. Nee,
beziehungsweise den traurigen Hofnarr. Um es zusammenzufassen, worum es bei polnischem Symbolismus eigentlich geht. Es geht um den Umstand, dass die Nation nicht existiert. Also quasi um diese Staatenlosigkeit in der unter Russland, Österreich, Ungarn und Deutschland oder dem Deutschen Reich aufgeteilten polnischen Nationen und dem Fehlen oder diesem Kampf um quasi die Nation dargestellt in symbolistischen Bildern, weil du halt unter der Fremdherrschaft eben aufpassen musstest, was du da dargestellt hast und wie du es dargestellt hast.
Okay.
Und das ist erfolgt in verschiedenen Bereichen, also in religiösen Bildern, in naturalistischen Darstellungen, in historischen Darstellungen, ja. Auch in Landschaftsgemälden tatsächlich. Und dem hat sich sozusagen die Ausstellung in München da gewidmet. Und das fand ich wirklich gut. Sehr, sehr spannend.
Warst du mal wieder in München, ja?
Genau, ich war mal wieder in München. Zu einem Geburtstag und am nächsten Tag war ich glücklicherweise nicht so verkatert wie alle anderen. Und,
hast du aufgepasst am Hermsdorfer Kreuz? Ja?
Am Hermsdorfer, ja, na klar.
Gut, schön. War das Pinakothek oder war die Ausstellung?
Das ist in der Kunsthalle gewesen.
Okay.
Ja. Pinakothek ist montags geschlossen. Das war montags.
Ach so, das ist auch eine gute alte Museumstradition.
Es ist unfassbar. Es ist, glaube ich, auch nur in Deutschland so, dass Montag alles zu ist.
Ich weiß es. Ja, es sind viele Museen im Ausland sind ja auch echt kommerzieller, ne? Also die können sich das wahrscheinlich auch gar nicht leisten irgendwie. Weil da ja auch Stiftungen oder Investoren angeschlossen sind, irgendwie da irgendeinen Tag, einen Tag zuzumachen. Habe ich aber auch schon erlebt, Ruhetage im Museen im Ausland, aber weiß jetzt nicht, ob in den USA oder so, muss ich ehrlich sagen, habe ich gar nicht so bewusst, aber mir geht es in Deutschland oft so, dass ich montags irgendwo bin und dann ist alles, zuletzt war es in Karlsruhe war das mal, war ja eh, das ist sowieso so eine Seuche mit einigen Museen, ne? Durch die, in der Corona-Krise haben die ja teilweise auch Renovierungsarbeiten angefangen, die 3-4 Jahre dauern, da sind ja manche Sammlungen komplett irgendwo eingelagert und erstmal gar nicht zu sehen. Ne?
Na, am allerschlimmsten sind ja die Sammlungen oder die Ausstellungen, die dann so zu 50% geschlossen sind und es dann niemand sagt. Das war jetzt in Kassel beispielsweise so. Da war ich im Schloss. Da ist so eine Kunstgalerie. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißt. Und da waren einfach 2 Etagen gesperrt. Hat ja aber keiner gesagt, dass du das Ticket gekauft hast. Ne? Das war
okay. Also okay. Kassel, die Kasseler Museumslandschaft, das ist ja auch eine der größten und bedeutendsten in Deutschland. Das hat man immer gar nicht so auf dem Schirm. Ne? Natürlich München, Dresden, Berlin und so weiter, aber dann ist schon, kommt auch schon Kassel mit Hamburg und so. Ja, ansonsten ist ja immer nur Stichwort Documenta in Kassel, ne? Und Rikers, denke ich auch immer dran, an die Hardcore-Band, die daherkommt. Das hieß ja früher dann immer Kasselfornia, weil da so ein paar Hardcore-Bands rauskamen. Aber
das ansonsten ist, das, da ist Hallefornia irgendwie besser.
Hallefornia gibt es auch.
Hallefornia gibt es auch, ja. Hallefornia
echt?
Gibt's auch.
Ja, ja. Okay, also ansonsten ist Kassel jetzt nicht so ein Erlebnis, ne? Jetzt so rein vom Optischen. Fand ich immer nicht eine besonders schöne Stadt, muss ich ehrlich zugeben.
Nee, aber ist halt auch einfach wenig übrig geblieben, ne? Ich meine, ich hack ja immer so auf Magdeburg rum, aber die hatten ja auch mal die längste Barock-Prachtstraße Europas. Ja.
Mhm. Da hat es schon gescherpelt, auf jeden Fall. Also das brauchen wir jetzt nicht nochmal erwähnen, dass Krieg scheiße ist. Ne? Mhm. Also das ist der einzige ganz, ganz leichte positive Schimmer an der jetzigen Weltsituation, dass es den Leuten mal wieder ein bisschen mehr ins Gedächtnis gerückt hat, auch hier uns Wohlstandsverwahrlosten, wie toll Frieden ist. Ne? Also hat man schon gemerkt, wenn auf einmal ein Krieg so nah kommt.
Ja, wobei die Debatte, die da zumindest medial geführt wird mit einigen Verrückten und Propagandaverseuchten, einem doch schon wieder irgendwie Sorge bereitet.
Verrückte und Propagandaverseuchte, was meinst du damit?
Naja, jetzt Leute, die quasi unreflektiert die Kreml-Propaganda aufgesogen haben versuchen, die Kriegsschuld Russlands zu relativieren und im Endeffekt, man muss es schon fast sagen, in Deutschland sich auf die Seite Russlands schlagen und dafür Propaganda betreiben. Na, wenn sie auf den Straßen unterwegs sind, jetzt wo quasi keine Maskenpflicht oder so mehr Diskussionsthema ist, dann demonstriert man gegen die NATO und für Russland und es ist einfach nur absurd.
Ja, da geht man halt ans nächste Regal und ich meine, werden ja instant zubereitet, die Argumente und Beiträge, die man da teilen kann. Man muss sich da ja nicht wirklich selber eine Meinung bilden.
Richtig,
ne?
Aber richtig.
Das ist schon, glaubst du, es ist ein Stück weit wie soll man sagen, auch ein pädagogisches Konzept von jemandem wie Russland zum Beispiel, Leute gar nicht erstmal so sehr inhaltlich in irgendwas zu bilden, sondern einfach diese Fähigkeit zu implementieren, irgendwie so eine, Russland hat ja genauso was weiß ich, Corona-Verschwörungen in Deutschland und so befördert, medial und mit irgendwelchen Trollarmeen und da einfach dann, wenn es notwendig ist, beim nächsten da einfach einen neuen ideologischen Impuls draufzusetzen auf diese Bereitschaft, weil es ist ja grundsätzlich das Gleiche, ne? Man will ein bisschen anders sein, trauen der Regierung nicht, sind irgendwo mal vielleicht im Leben falsch abgebogen oder schlecht behandelt worden oder fühlen sich zurückgesetzt oder irgendwas und so kann man natürlich mit alternativen Wahrheiten sich ein bisschen mächtiger und informierter fühlen und welche Wahrheit das ist, das kann ich ja eigentlich so modulmäßig austauschen.
Genau, richtig, richtig. Die Hauptsache ist, dass man sozusagen den Kampf gegen das System zur Prämisse setzt.
Genau, und das meine ich. Also glaubst du, das ist direkt so eine Art pädagogisches Konzept gewesen, die Leute erstmal dahin zu stimulieren.
Du meinst den Weg dahin?
Den Weg dahin, na genau, die erstmal anzulernen mit Corona und hast du nicht gesehen und
na, das fing ja viel
früher an. Bürgertum und Trumpismus und
genau,
was weiß ich.
Würde ich nämlich sagen, dass das viel früher anfing. Also die Frage ist, hat man verstärkt, was man bereits vorgefunden hat oder hat man was ganz Neues aufgebaut? Ich denke, das war vor allen Dingen über Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte, so ein schleichender Lernprozess und Entwicklungsprozess, dass man vielleicht mit irgendwas stimuliert hat, was schon in Grundzügen da war. Ich meine, erinnere dich doch mal an die Reichsbürgerbewegung vor 20 Jahren oder so, also für Leute, die halt irgendwie an Verschwörungstheorien geglaubt haben. Das hat sich ja alles im Laufe der letzten Jahre erst entwickelt. Beispielsweise so Sachen wie Flat Earth. Ja, das ist jetzt vielleicht überhaupt nicht damit verbunden, aber beispielsweise dieses ganze Flat Earth Mythos ist, ohne YouTube gäbe es das als Phänomen gar nicht beispielsweise.
Mhm.
Und dieses Reichsbürger-Thema, ich weiß noch vor 10 ja, vor 10 Jahren oder so haben wir uns da Videos angeschaut im Netz von irgendwelchen Vordenkern dieser Szene, und das ganze Netz hat sich quasi drüber lustig gemacht, weil es halt irgendwelche armen Irren End-50er, Anfang 60er waren, die da irgendwo verloren gegangen sind auf ihrem Lebensweg und sich dadurch irgendwie...
An dieser Stelle Schweigesekunde für Dr. Axel Stoll.
Genau das.
Das war schon ein ganz großer.
Ja, ne, aber du weißt, wie das damals antizipiert worden ist.
Ja, absolut, absolut. Also es ist ja... aber man hat da natürlich auch immer so ein bisschen, also gerade bei jemandem wie Axel Stoll oder so, auch relativ... Also mich hat es immer so ein bisschen schlechtes Gewissen da geplagt, weil man ja auch offensichtlich sich da über jemanden lustig macht, der wirklich Probleme hat psychisch. Ne? Also der jetzt nicht... einfach nur ein Arschloch ist und Leute manipulieren will, sondern wirklich ist per Ferndiagnose und mit meiner Bildung natürlich nicht möglich, das einzuschätzen, aber das hat schon sehr psychotisch gewirkt, ne? Und schizophren. Also das war jetzt nicht, da war jetzt nicht eingestellt, sag ich mal, so in der Psychiatrie-Sprache.
Also was ich sehr lustig fand, so in meiner Beschäftigung mit den Verschwörungstheorien und Urban Legends und so weiter und so fort, da arbeite ich ja nach wie vor da an meiner Serie, die ich jetzt gerade so ein bisschen pausiert habe. Mir ist aufgefallen, dass sehr viel aus den fantastischen Magazinen der 30er, 40er, 50er Jahre gekommen ist. Mhm. Wie hieß das? Fantastic Stories oder? Also da gab es so 2, 3 sehr bekannte und auflagenstarke Magazine, wo auch die ganz Großen der fantastischen Literatur publiziert haben und wo sehr viele dann später in Romanen zusammengefasste Werke sozusagen auch als Monatsschriften so episodisch erschienen sind. Und da war so viel dabei, ich würde sogar fast sagen, das meiste von diesen richtig krassen Verschwörungstheorien entstammt dieser Zeit. Und zwar aus dezidierten Fantasy-Geschichten, die dann einfach im Laufe der Zeit als wahr bezeichnet wurden.
Ah, okay.
Also es ist wirklich völlig crazy. Beispielsweise eben diese Hohlwelt-Theorie mit dem Eingang am Südpol und mit der Regenbogenstadt und so. Das ist eine Geschichte aus einem dieser Magazine.
Ah, okay.
Ja. Und irgendwann hat man es halt völlig unironisch einfach als wahr übernommen und weiter verbreitet. Also diese Geschichten sind noch nicht mal selbst ausgedacht in dem Sinne, das hat man einfach nur irgendwelchen Fantasy-Autoren weggenommen und gesagt, so, das ist jetzt wahr.
Krass, ne, da gibt es ja wirklich viel zu entdecken, also diese ganzen alten utopischen Romane, die es da gibt, gibt schon krasses Zeug, habe ich immer gestaunt als Kind, wenn mir mein Vater da manchmal so Sachen vorgelesen hat, ne, also von, keine Ahnung, auch Lem und solche Sachen, ne, also ja. Das ist schon, gibt schon cooles Zeug, ist nicht immer nur Jules Verne.
Ah ne, Futurismus war schon, wenn man das jetzt so sagen darf, so in den 70er Jahren, was da aus ich weiß nicht, auch in den 80ern vermutlich, was da aus Russland kam, da war viel starkes Zeug dabei, auf jeden Fall. Ich glaube, das könnte auch damit zusammenhängen, dass es halt auch eine sehr technologisch oder auf den Industriekomplex ausgelegte Massengesellschaft war. Ne? Also die Errungenschaften aus dem technologisch-militärischen Komplex sind ja nun besonders gefeiert worden und besonders hervorgehoben worden, und vielleicht ist das dann auch eine Inspiration dann wiederum für die Autoren gewesen, sich ganz spezifisch eben dieser Zukunft zu widmen, ja, weil ja auch dieses Zukunftsversprechen, die perfekte Gesellschaft, da oft eine Rolle gespielt hat.
Ja, ja, ne, das war ja, das wurde ja auch von der Literaturpolitik stimuliert, ne? Also die wollten natürlich lieber eine ja, nicht eine perfekte, aber eine glatte, gerechte Zukunftsgesellschaft als jemanden, der jetzt hier Archipel Gulag schreibt oder so. Ne? Das ist ja klar. Das ist auch gesteuerte Kulturpolitik gewesen und teilweise auch natürlich Eskapismus so ein bisschen, ne? Von den Autoren selber. Weil wenn du da jetzt nicht schreiben kannst, was im Moment ist, dann schreibst du vielleicht lieber, was in Zukunft sein könnte und so. Ja, da hat man natürlich auch immer so Zukunftsvisionen versteckt, wo jetzt nicht immer der Kommunismus und Sozialismus oder Stalinismus, Leninismus, wie auch immer, welcher Entwicklungsphase man sich gerade befunden hat, unter welchem KPdSU-Generalsekretär da gefördert wurde oder eine Rolle gespielt hat. Ne? Also, aber trotzdem, das sind dann natürlich Geistesleistungen des russischen Volkes, auf die man zu Recht stolz sein kann. Ne? Da gibt es schon große Literatur auf jeden Fall und spielt in Deutschland immer noch ein bisschen zu wenig eine Rolle, finde ich. Und ist jetzt natürlich auch nicht gerade die, wie soll man sagen, die Stimmung, in der man sowas promoten kann. Ne?
Was genau meinst du jetzt?
Naja, russische Literatur oder Kultur allgemein. Ne? Das ist ja, als ob du im Zweiten Weltkrieg in den USA ein Goethe-Institut aufgemacht hättest oder so. Das finde ich jetzt auch nicht ganz.
Ja, ich denke, die Volksverständigung wird jetzt auch eine ganze Weile leiden. Weiß jetzt nicht, ob wir jetzt schon wieder über den Krieg reden wollen.
Nö, muss ja nicht über den Krieg sein, aber also ich stelle schon fest, dass es auch schwierig ist mit meinen Kumpels in Russland und so auch in Kontakt zu bleiben, ne? Weil, was heißt in Kontakt zu bleiben, aber jetzt so unbefangen zu reden über irgendwie, ne? Da weiß ich nicht, willst du auch nicht ständig über Krieg labern. Irgendwie habe ich den Eindruck, die sind trotzdem alle bei Instagram und Co. unterwegs. Also sind ja sag ich dann mal, eher westlich geöffnete Leute, mit denen man
Wollte ich gerade sagen, hat. Ja, also die Bubble, die du dann kennst, ist ja bestimmt auch...
Ja, natürlich, Land, klar, trotzdem, aber trotzdem sind da nicht nur Putin-Kritiker unterwegs, ne? Also muss ich ganz ehrlich sagen. Und da hat man dann trotzdem immer so in der jetzigen Situation im Hinterkopf, ja, wir können da jetzt cool hier und da drüber austauschen oder so, aber eigentlich ist es gerade komisch und dann schreibt man vielleicht mal doch eine Nachricht weniger, weil man gerade nicht schreiben will oder so und dann schläft auch Kommunikation ein.
Ich wollte gerade sagen, wie gehst du damit um, wenn das dann wirklich Putin-Befürworter sind in den bei Leuten, die du so kennst und mit denen du eigentlich irgendwie einen engeren Kontakt hattest?
Ja, also man hat auch wirklich den Eindruck, dass es das spielt für viele Russen gar nicht so eine Geige irgendwie. Also das interessiert die jetzt.
Der Krieg?
Nö. Das ist...
Das ist nur die einzige Antwort, die ich nicht erwartet hätte tatsächlich.
Ganz ehrlich, also ich weiß nicht, ob das von vielen... ob das so ausgeblendet wird oder man nicht drüber redet oder das nicht zugibt oder so. Aber es steht da nicht total im Vordergrund. Das ist da jetzt... Für viele Leute nehme ich das nicht als tägliches Thema wahr. Ganz ehrlich.
Und dabei läuft ja eigentlich rund um die Uhr im russischen Fernsehen nichts anderes, ne?
Ja, na klar, aber wie soll ich sagen? Da ist natürlich vielen Leuten auch bewusst, dass das Staatspropaganda ist, ne? Und ich meine, da schauten sich in Deutschland den ganzen Tag Tagesschau 24 an, ohne das als Staatspropaganda bezeichnen zu wollen, aber ich meine jetzt vom Entertainment-Level her.
Kenne ich viele, die das einfach nebenbei laufen haben.
Ja, aber ich sag mal, normale Menschen draußen auf der Straße nicht nur, oder? Oder hast du den Eindruck, dass die Millionen Einschaltquote haben, Tagesschau 24, oder?
Naja, also die Tagesschau schauen schon Millionen Deutsche.
Die Tagesschau, ja, die Tagesschau mal einmal am Tag.
Ja, aber wenn die Tagesschau quasi nur über Krieg berichten würde, würden sie es ja trotzdem mitkriegen. Und dann wäre es ja trotzdem das Tagesthema.
Ich sage doch nicht, dass sie das nicht mitkriegen, aber es spielt da wirklich eine untergeordnete Rolle. Und bei uns ist es ja auch ein Stück weit in den Hintergrund gerückt. Ne? Also zumindest die Aufmerksamkeit, habe ich den Eindruck, in Deutschland ist wirklich mit dem Bedrohungslevel. Ne? Sobald mal wieder, was weiß ich, Putin oder Lavrov oder wen er da auch immer dann sein Good Cop, Bad Cop Spiel da gerade nach vorne schickt, Medvedev mal wieder mit Atomwaffen droht, dann ist es wieder ein bisschen präsenter. Ne? Und ansonsten ist das für die Leute jetzt auch schon im Alltag so eingepreist als Nebenmeldung.
Ich glaube, selbst das Bedrohungslevel zieht irgendwann nicht mehr. Ich glaube, es ist wirklich so diese Brisanz und neuer... Also, dass es eine neue Meldung ist. Alte Meldungen, selbst wenn sie eigentlich brisanter sind, verpuffen dann trotzdem.
Es rückt dann auch eher so dieses Storytelling jetzt wieder in den Vordergrund. Ne? Der Kämpfer aus dem Azov-Stahlwerk und die Familie hat sich da wiedergefunden oder der ist evakuiert, hat es geschafft oder nicht geschafft oder so. Das ist dann eher so dieses, naja, wie soll man sagen, auf Story journalistischem Niveau. Ne? Und ich muss auch ehrlich sagen, manche Tagesschaubeiträge finde ich schon, also ganz neutral betrachtet, journalistisch auch nicht auf einem besonders hohen Niveau.
Nee.
Und deshalb sind auch einige Vorwürfe, die da so aus der Idioten-Querdenker-Richtung kommen, die machen denen das dann auch zu leicht. Ne? Ich kann mich daran erinnern, zum Beispiel gestern in der Tagesschau, da war ein Bericht, da ging es um einen Deutschen, der Getreide produziert in der Ukraine. Der hat halt gesagt, ja, die Armee hat einfach einige Wagenladungen Getreide einfach so wegtransportiert. Und es wurde überhaupt nicht gesagt, die ukrainische Armee, die russische Armee, welche Armee hat da jetzt Getreidelieferungen einfach geklaut oder irgendwie, ne? Mhm. Das interessiert mich doch als neutralen Beobachter auch.
Das wäre doch gerade die Information.
Ja, gewesen, also ja. Es wird in mein Bild von den Russen passen, wie die sich dort verhalten. Aber wird es jetzt in mein Bild von der ukrainischen Armee passen, dass die da auch Leute beklauen und Lebensmittel beschlagnahmen und was weiß ich oder so? Das ist jetzt eine Meldung, die habe ich nicht täglich in unseren Medien. Wäre doch mal interessant. Ja. Ne? Und das wurde da offen gelassen. Ja. Also das ist journalistisch, geht das nicht.
Ja. Nee, ja. Aber also ich will dahingehend dir so nicht lästern, aber mir ist das jetzt in den letzten Wochen auch tatsächlich auch so im Zuge des Ukraine-Krieges sehr stark aufgefallen, wie wenig eigentlich inhaltlich in solchen Beiträgen steckt, weil ich bin ja quasi immer so als Akkumulator tätig. Ich sammle, was ich dann aus diversen Quellen zusammentrage. Und dann denke ich mir so, wie wenig Zeit investieren die denn eigentlich darin, dass sie dann einfach nur einen DPA-Beitrag quasi abschreiben und umformulieren oder vielleicht Reuters auf Deutsch übersetzen, so ohne dass man da noch verschiedene andere Quellen mit
hinzufügt. Ja, also ganz ehrlich, man hat auch oft den Eindruck, dass da bei manchen Live-Schalten ist die einzige interessante Meldung dort, boah krass, da steht jetzt dort bei Kharkiv auf der Straße, so. Und in dem Beitrag erzählt er eigentlich gar nichts. Das hätte er auch aus Alma-Ata oder sonst woher moderieren können, was er da erzählt. Ne? Da hat er vor Ort keine genaueren Infos gekriegt und nichts weiter. Und die Live-Schalte wiederholt eigentlich nur genau das, was die Tagesschau-Sprecherin sowieso schon gesagt hat, und untermauert das nochmal, dass da jemand vor Ort irgendwie steht. Ne? Also nur so eine Art, noch eine höhere Legitimierung der News. Ne? Aber dass da jetzt was Besonderes kommt, ist dann die Leistung, die Live-Schalte, krass, der redet hier gerade aus dem Bunker oder nicht. Mhm. Aber da ist wirklich ganz oft, dass da so Live-Korrespondenten nichts Zusätzliches erzählen können, ne? Beziehungsweise gar nichts erzählen. Oder nur erzählen, dass sie nichts wissen.
Und ja, oder so allgemeine Kriegsfloskeln von sich geben.
Ja, werden dann halt auch viel die Bilder sprechen gelassen. Ne? Also es werden die Nichtinformationen einfach auch in irgendwelche Handyvideos verpackt, die da laufen. Und 80% des Contents, den man da bekommt, ist dann immer so der Nebensatz, ja, lässt sich nicht verifizieren. Wir zeigen
genau.
Es und sagen es mal.
Genau, es sind halt irgendwelche krassen Bilder, die irgendwo jemand auf Twitter gefunden hat.
Ja.
So, und dann kann man vermuten, dass das eine das andere irgendwie ausschließt, weil es da zu sehen ist, aber vielleicht ist es ja auch wieder eine komplett andere Aufnahme. Und man hat ja auch in offiziellen Beiträgen, sag ich mal, schon Beiträge eingearbeitet gesehen, die beispielsweise nicht aus der jetzigen Kriegssituation waren. Beispielsweise ging es, weiß ich noch, in einem Spiegelbeitrag, ging es um den Bau von Molotow-Cocktails. Und da hatte man halt eine Aufnahme von 2014. Wo ein Panzer mit Molotow-Cocktails beworfen wurde. Aber in der Darstellung oder das, worum es gerade ging, war jetzt quasi die aktuelle Verteidigung, obwohl es da quasi dann gar kein Footage gab. Und da denke ich mir dann so, das kannst du jetzt eigentlich nicht bringen, ohne dass du drunter schreibst, dass das von 2014. Vielleicht bin ich da zu penibel. Vielleicht
Na, früher war da eingeblendet Archivbilder.
Genau, richtig.
Ja? Also
richtig.
Das war ganz eindeutig eingeblendet und gekennzeichnet, selbst wenn es da im gleichen Kontext, an gleicher Stelle, aber halt zu einer anderen Zeit. Ne? Ja. Das ist ja, also da leidet wirklich viel, aber da sind die natürlich halt auch aufmerksamkeitsgetrieben, ne? Weil da andere Medien, die nicht so einen hohen journalistischen Anspruch haben, das natürlich anders vermarkten, besser aufbereiten, actiongeladener, spektakulärer.
Und deswegen gewinnen. Und ich weiß immer nicht, wem ich da jetzt eigentlich den schwarzen Peter zuschieben soll. Muss ich das den Journalisten zuschieben oder muss ich das den Konsumenten zuschieben? Beispielsweise hatte ich, als der Krieg ausbrach, hatte ich an dem Tag sozusagen ein Video produziert Und das hat, glaube ich, insgesamt so 400.000 Aufrufe gemacht. So, an dem Tag, als die Finn-Kliman-Sache rauskam, habe ich ein Video gemacht, das hat jetzt schon über 700.000 Aufrufe. Also nur mal um die Gewichtung der Brisanz von Themen für den Zuschauer. Und wenn ich ein Video über die Außenpolitik Chinas mache beispielsweise, was auch sehr intensiv optisch aufbereitet war, damit es halt auch trotzdem ansprechend ist, und das macht 140.000 Aufrufe und halt irgend so ein Gossip-Thema, das gerade um die Ecke kommt, macht einfach 6- bis 7-fache davon. Und damit natürlich auch das 6- bis 7-fache an Einnahmen, das muss man ja dazu auch sagen. Dann kannst du dir natürlich als wenn das immer so läuft und auf allen Ebenen so läuft, dann kann man den Medien überhaupt dann den schwarzen Peter zuschieben, wenn der Konsument es scheinbar auch einfach nicht will?
Ja, also die Tendenz nehme ich ja absolut wahr, aber du darfst halt auch nicht vergessen, dass es da nicht nur auf der Nachfrage, sondern auch auf der Angebotsseite ja unterschiedliche Level gibt. Ne? Also wenn ich was über die Menschenrechtssituation in China erfahren will, kann ich mir ein Video von dir angucken. Ich kann aber auch zur Bundeszentrale für politische Bildung oder 1000 andere Thinktanks gehen und mir dort die Infos holen.
Naja, das schreibe ich auch nur ab.
aber weißt du, was ich meine? Und wenn ich, ich denke, das haben die Leute ja auch verstanden. Und das ist, macht das ja deine Arbeit auch so wertvoll für die, dass du eher ein Kompendium bildest. Ja. Ne? Ein Überblick.
Das ist halt einfacher, ja,
den Konsum. Aber wenn ich was in der aktuellen Situation über Kliman wissen will, da finde ich bei der Bundeszentrale für politische Bildung nicht. Es hat sich auch nicht gerade dann jeder YouTuber da rein verbissen oder so, sondern dann hast du vielleicht ein relatives Alleinstellungsmerkmal, gerade mit einem aktuellen Video an dem Moment am Start zu sein und nicht das 20. Video zur China-Situation gerade zu haben. Ne? Das spielt da natürlich auch eine Rolle.
Das ist richtig. Ja, stimmt, du hast recht. Das ist richtig.
Ja. Ja, aber klar, ich habe zum Beispiel Kliman, habe ich noch nie in meinem Leben was vorher gehört. Ich dachte, was hat der Klinsmann jetzt wieder gemacht? Und habe dann erstmal mitgekriegt, dass der ja doch schon eine ganz schön große Nummer gewesen sein muss. Ne?
Ja, vor allem also, wahnsinnig gut vernetzt. Ja.
War, weil sie sind nicht gut vernetzt. Aber ich finde.
Ich meine, da hat sogar Karls Erdbeerhof 500.000 Euro investiert in diesen Hof, ne?
Krass.
Also Karls Erdbeerhof kennst du als Papa, ne?
Ich kenne Karls Erdbeerhof, das ist auch immer ein Spruch von mir, wenn Leute mit mir diskutieren wollen, dass es ja normal ist, dass Leute Fleisch essen und sowas, sage ich immer, warum gehst du dann mit deinem Kind nicht auf in Schlachthof, sondern auf Karls Erdbeerhof, wenn das dort alles cool und normal ist. Ich glaube, ich habe aktuell sogar eine Handseife von Karls Erdbeerhof auf der Gästetoilette.
Ist die vegan?
Ja.
Ist sie auch fair gehandelt?
Das weiß ich nicht. Das war eine Geschenkpackung, die meine Frau geschenkt bekommen hat von irgendeinem Geschäftspartner. Keine Ahnung. Da kannst du ja scheinbar Geschenkpakete schicken lassen oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall habe ich immer erdbeerduftende Hände.
Prima.
Naja, ja.
Also, nee, wir haben ja einen Podcast, der nicht nur schon optische Reize angesprochen hat, ne, sondern auch jetzt, wie nennt sich das? Was ist das Wort für Geruch?
Olfaktorisch.
Olfaktorisch. Ja.
Ich glaube, jetzt haben gerade ganz viele Leute abgeschaltet.
Olfaktorisch. Ich glaube, die haben schon abgeschalten, als wir über die Sammlung gesprochen haben vorhin.
Das kann schon sein, aber ist doch geil, einfach mal wieder in Museen reinmarschieren zu können, oder?
Auf jeden Fall.
Und ohne Mundschutz und...
Nee, Mundschutz trotzdem.
Echt? Ja gut, wenn es zu voll ist, würde ich das auch, aber das war direkt Vorschrift? Mhm. Ah, okay. Das hat jetzt in Dänemark zum Beispiel keinen interessiert.
Ja, ich muss auch sagen, in Museen... verstehe ich es auch nicht, weil da sind nie viele Menschen. Also, oder in Galerien vielleicht. Also Museen kommt dann aufs Museum drauf an, aber in Galerien, ja. Wie vielen Menschen begegnest du da pro Raum? Das,
also ich dachte mir nur, als ich dann wirklich in diesem richtigen Bunkerbereich war, der noch so wirklich Weltkriegsstyle war, ach, eigentlich war so eine FFP2-Maske jetzt gar nicht schlecht, weil die ganzen Schimmelpilzsporen, die hier rumfliegen und was weiß ich alles, ne? Wäre eigentlich irgendwie ganz hilfreich gewesen. Ich habe nur mal mir so überlegt, also wenn du zum Beispiel irgendwo diesen Sommer über ein Festival latscht und hast keinen Bock angelabert zu werden, wäre eigentlich so eine Maske fast ein Segen ein bisschen, oder?
Ja, ich weiß nicht, ob die Leute mich nicht trotzdem erkennen würden.
Ja, es gibt sicher viele, die dich da trotzdem erkennen, aber also ich glaube, er ist mal so, also so, ich sag mal so richtige Promis, ne? Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass ein Kumpel von mir mit David Hasselhoff in Wien auf dem Weihnachtsmarkt war. Und das war natürlich richtig cool, dass da alle eine Maske auf hatten und einen Schal und Sonnenbrille oder so. Da konnte sich da völlig frei bewegen. Ne? Kannst dir ungefähr vorstellen, was da los wäre, wenn der normal rumlaufen würde dort. Ich glaube, werden manche vielleicht so freiwillig dann die Maskenpflicht weiterführen. Kann natürlich sein.
Ja, ich meine, es spricht ja auch nichts dagegen, das in gewissen Bereichen oder Momenten zu tun. Also bei mir ist es jetzt mittlerweile so, ich werde eigentlich jede Woche krank. So krieg immer wieder einen leichten Schnupfen. Kaum bin ich fertig, habe ich wieder einen.
Ja, geht mir genauso gut. Ich habe natürlich Kindergartenkinder, ne? Es wird nicht mehr so schlimm, weil natürlich das Wetter besser ist, ne? Nicht mal, wenn ich mal dieses Nasskalte irgendwie in der im Nacken. Aber war selbst im Urlaub, ne? Also der Jüngere hatte sich da wieder was Atemwegsmäßiges eingefangen, also auch mit Fieber, wo wir lieber mal zum Arzt gehen wollten. Da habe ich mal kurz gegoogelt, wie das in Dänemark so läuft mit den Kinderärzten. Da habe ich gesagt, alles klar, wir fahren mal schnell nach Flensburg zum Kinderarzt runter. Ja.
Oh Mensch, das ist was für ein Urlaub. Der eine rennt durch die Scheibe, der andere, oder war es dasselbe?
Nee, war nicht dasselbe. Also du, das, da musst dich dran gewöhnen, wenn du irgendwann mal keine Kinder hast, dann steht der Antinatalismus noch, ja?
Ja, selbstverständlich.
Ja, gut.
Jetzt haben wir wieder den einmal Feuerwehr pro Podcast.
Doch, nicht so.
Ich dachte mal,
kannst du das unterscheiden, Krankenwagen, ja. Feuerwehr?
Ja. Ja, das ist irgendwie raumgreifender von der Feuerwehr.
Ach so, okay. Na gut, vielleicht, weil es größer ist. Ja.
Ne, vielleicht haben die einfach eine größere oder eine anders geformte Sirene auf dem Dach.
Du, ich bin mir sicher, da gibt es totale Experten dafür.
Da gibt es bestimmt auch eine DIN-Norm für.
Ja, das kann gut sein, ja.
Ja, nee, also Antinatalismus ist nach wie vor am Start. Also
da ja, das kann ja auch nur die richtige Frau austreiben.
Ich denke auch, dass das Einzige wäre, was da irgendwie einen Impuls setzt, weil ich fühle das überhaupt nicht veranlagt bei mir. Also das ist wirklich kein Gedanke oder keine Emotion, die dahingehend irgendwie was triggert bisher. Und das im entscheidenden Rockstar-Jahr.
Ach so, ja.
Naja, ich muss ja sterben. Ich muss ja jetzt bald sterben. Ne? Das.
Aber machst dich jetzt nicht weg, oder? Zur Legende. Ey, du, ich bin da echt abergläubisch, ne? Wie viele Leute irgendwie bei irgendwas ums Leben gekommen sind, nachdem sie in irgendeinem letzten Interview sowas geäußert haben. das ist natürlich.
Ist das so?
Ja, ich denke jetzt gerade an Melanie Thornton zum Beispiel, die damals bei dem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist. Die hat auch kurz vorher in einem Interview gesagt, ach, das Leben ist so kostbar, man muss sich jede Minute, es kann klicken, kann es vorbei sein.
Sowas habe ich ja nicht gesagt.
Nee, natürlich nicht, aber du hast gesagt, du bist wann hast du Geburtstag?
Na, 4 Monate noch.
4 Monate hast du noch, um die Jim Morrison, Kurt Cobain...
An der Kotze aussticken oder an Bleikugeln.
An Bleikugeln, ja. Na? Ja, wollen wir mal nicht hoffen, oder?
Nee.
Es macht auch jenseits der 30, dann macht das Leben auch noch Spaß, glaubst du mir. Teilweise.
Ja, du, die Partykultur ist ja sowieso nicht mehr so wie vor Corona, deswegen würde es dann sicherlich auch nicht zu einer Situation kommen, in der man an seinem eigenen Erbrochenen ersticken kann, also dementsprechend.
Er ist natürlich die Königsklasse, gell? Nee, warst du jetzt mal wieder bei Konzerten, apropos Party?
Ich überlege gerade, war ich mal irgendwo?
Oder hast du es dir wirklich abgewöhnt?
So. Nee, ich habe echt ein bisschen das Gefühl, dass ich da ziemlich raus bin. Also ich, ja, doch. Also ich hatte eine Show live gesehen, das war aber jetzt nicht unbedingt musikalischer Natur. Das war sehr eher so in Richtung Moulin Rouge.
Okay.
So Travestie.
Burlesque.
Eher Travestie.
Okay.
Das war richtig gut.
Da gibt es coole Sachen auch in Erfurt, im Dusty zum Beispiel.
Dann war ich noch im Kabarett. Also nicht im Cabaret, was ja nicht dann eher Cabaret. So Moulin Rouge, was ja dann Moulin Rouge ist, sondern Cabaret und Kabarett. Ja, aber Konzert derzeit gar nicht. Ich bin auch ein bisschen, ich muss sagen, ich bin auch ein ganz kleines bisschen traurig. Ich hatte nun über Corona durch meine digitale Taverne und so diesen ganzen Twitch Firlefanz hatte ich ja doch Kontakt mit sehr vielen Künstlern, die dann auch teilweise regelmäßig bei mir zu Gast waren, und hat einfach niemand mal gesagt, Alex, wir sind hier, oder also bis auf ein, zwei Ausnahmen, wir sind jetzt hier irgendwie in Leipzig oder um der Ecke, komm noch rum, blablablub. Es ist schon wieder so ein bisschen Wermutstropfen, ne? Da hat man dann die Werbereichweite natürlich gerne mitgenommen.
So und sind die Ende, Künstler.
Es ist
also echte Freundschaften unter Künstlern ist schwierig. Also das machen die meisten nicht, weil es Arschlöcher sind, aber viele Künstler sind einfach oberflächlich.
Die sind einfach so ich-bezogen, dass denen das
auf den. Das ist wirklich so. Also wenn man mit denen zusammen ist und hat Spaß, ist das auch echt und alles, ne? Das will man nicht, aber es hat halt oft keine nachhaltige Wirkung. Aber es gibt auch Leute, die sind halt nicht so gestrickt. Also ich bin auch jemand, der hat früher Leute, die er im Kinderferienlager kennengelernt hat oder so. Ich habe da noch Monate und Jahre lang Briefe geschrieben oder irgendwie so.
Es kam nie einer zurück.
Ja, nee, das nicht. Aber verstehst du, was ich meine? Also ich bin schon jemand, der echt Kontakt hält. Also ich habe teilweise schreibe ich mir oder telefoniere mit Leuten, die habe ich einmal in meinem Leben eine halbe Stunde irgendwo mal auf einem Konzert getroffen oder so. Mhm. Ne? Also das ist, und ich finde, da kann man auch immer was Interessantes mitnehmen. Ne? Also das ist ja natürlich, andere Leute vergisst man auch, oder weil es einem nichts gegeben hat oder so, nicht so irgendwie gepasst hat, je nachdem, wie man da veranlagt ist. Aber das, muss ich sagen, ist gerade in der Musikszene, da kenne ich mich ja aus, ich weiß nicht, wie es beim Film ist oder so, da ist es sicherlich nicht anders, aber da ist so diese Oberflächlichkeit auf jeden Fall. Also wenn man da zusammen ist, da denkt man, wenn man da die Leute labern und erzählen hört, man verbringt die nächsten 5 Weihnachten miteinander.
Ja, ne? Genau. Kurz vor, ich stelle jetzt mal meine Oma vor oder so.
Ja, genau. Und dann ist, was weiß ich, wenn sie im Haus nebenan spielen, kommt noch nicht mal eine Nachricht oder irgendwie sowas. Also das gibt's schon.
Muss ich sagen, bereue ich auch ehrlicherweise so den Support irgendwo. Ne? Man fühlt sich dann da doch ein bisschen ausgenutzt. Aber
also so negative Gefühle darfst du dem gegenüber nicht haben.
Ja, du weißt doch, bei mir ist es, was die Negativität von Gefühlen angeht, immer ein bisschen weiter nach unten.
Du musst mehr PMA, mehr Positive Mental Attitude, mehr das Positive daran irgendwie sehen. Hast da was draus gelernt? Hast ja ein paar Leute kennengelernt, die da cool waren. Siehst du, ich war zum Beispiel nicht oft in deiner Taverne und wir reden immer noch miteinander.
Vielleicht ist das auch der einzige Grund, warum das noch so ist. Ja? Vielleicht habe ich auch einfach einen schlechten Eindruck hinterlassen.
Meinst du, bist nicht so der Tavernentyp, der Gast wird?
Also ich glaube, in der digitalen Taverne war ich gastfreundlicher, als ich im Real Life bin, keine Ahnung.
Ja klar, aber man muss ja für die Künstler ja auch ein bisschen Verständnis haben. Ne? Also abgesehen von diesen Wesenszügen, die ich da gerade geschildert habe, könnt ihr jetzt einfach jetzt auch mal wieder ein Stück weit ihr normales Leben zurückhaben und tummeln sich da jetzt natürlich wieder in Projekte.
Achso, und da sind sie froh, wenn sie nichts mehr mit mir zu tun haben müssen, weil ich bin ja ein Beispiel für diese Zeit, die sie hinter sich lassen wollen. Ich verstehe.
Ja, das wollte ich damit nicht sagen, aber das kann unbewusst schon eine Rolle spielen.
Oh Mann, das ist ja
deprimiert. Ey, du, ganz ehrlich, wenn jetzt die nächste Promokampagne von der Platte, wenn wir irgendwann mal wieder eine Platte rausbringen, wenn die dann losgeht, da kraut's mir schon davon, ne? Weil jeder Interviewtyp erwartet jetzt, dass die hier Zoom live schalte, irgendwelche Meeting-Sachen, wo du Live-Interviews oder so, also hast ja, wir als wir Sammy Broilers zu Gast haben, der hat ja auch gesagt, er kann seine Fresse nicht mehr sehen im Computer, ne? Und so geht es einem dann jetzt auch schon. Ne? Also das ist schon echt auch ein ganz, ganz anderes Level. Das war früher irgendwie, soll ich sagen, kontaktloser ein bisschen. Ne? Es ist so, kann denn nicht jeder mal gleich in die Bude gucken.
Heißt du willst dem Pöbel gar nicht so viel Raum in deinem Leben geben?
Nein, das sage ich ja nicht. Das sage ich ja nicht.
Aber das meinst du.
Aber es ist mit einem höheren Aufwand verbunden. Ja, also früher, ja, keine Ahnung, da konntest du auch schnell mal noch ein Interview einschieben, wenn du eine Stunde im Auto unterwegs warst und hast da ein Interview gemacht.
Genau, du musst jetzt, halt nicht optisch performen.
Ja, ja.
Jetzt musst du halt optisch performen.
Ja. Jetzt musst du optisch performen, ne? Und das geht halt nicht. Also ich würde jetzt auch kein Interview machen, wenn ich mein schlafendes Kind auf dem Arm habe oder so. Früher war das kein Problem, ne?
Ja.
Dass man da mal telefoniert hat.
Ja, so ein Telefoninterview ist einfach viel besser. Ja, aber jetzt gehört es halt einfach zum Entertainment dazu, dass das am besten live ist irgendwie.
Ja, na klar. Also du, das sind so Sachen, das macht ja auch mit dir was. Du denkst da, oh, Alter, macht er da jetzt noch einen Screenshot oder nicht? Behalte ich jetzt das Blink-182-Shirt an oder zieh ich da noch mal lieber Sodom-T-Shirt an oder irgendwas? Das sind ja auch Image-Sachen, ne? Die da noch transportiert werden. Hm. Und am Telefon zu reden ist was anderes als so in einem Zoom-Meeting. Es ist schon ein Unterschied. Also es ist, ja, na, weiß ich gar nicht, was ich damit sagen wollte, aber ist ein Gedanke, den ich schon oft hatte jetzt.
Ja, ja, Hauptsache Zeit füllen beim Podcast. Ist doch wichtig. Wir müssen doch unsere Stunde schaffen.
Ach, naja, also ich schneide das eben wieder auf eine Stunde runter. Und wenn's keine
egal,
Stunde
was
wird,
da wegfällt.
Wenn es keine Stunde wird, tun wir mal wieder Orlando dazu buchen.
Ja, wir müssen den auch mal wieder, ja, stimmt.
Also finde ich auch. Also das sollte eine unregelmäßige Tradition bleiben. Also was macht der eigentlich? Hast du mal wieder was gehört von ihm?
Das ist auch so eine Person, die sich einfach nie meldet. Nie. Und auch, also ich schreibe dann immer mal so, na Orlando, mal Mittagessen. Ja, na in anderthalb Monaten habe ich Zeit.
Was? Da frage ich mich, also manchmal bin ich, also das soll jetzt nicht irgendwie von oben herabklingen oder so, aber ich habe auch wirklich Leute in meinem Bekanntenkreis, wo ich denke, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Und die haben nie Zeit. Ne? Also wo, ich meine, also da sage ich auch immer, also wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ne? Ich meine, wir verhandeln ja auch immer hart über unsere Zeiten, ne? Wenn wir mal irgendwie Zeit finden. Aber
es ist immer so dieses, ich habe immer Zeit und Mike nie und dann muss ich gucken, wie ich klarkomme.
Ja, ja, genau. Du bist ja auch immer fertig, hast gerade deine Videos hochgeladen und wartest nur auf mich, dass ich zum Gespräch komme oder so. Du hast ja nie was zu tun, gell? Naja, nee, aber verstehst du, was ich meine? Das ist manchmal, also da manche Leute auch, beneide ich manchmal auch ein bisschen.
Nee, ich glaube, das ist nichts Gutes. Ich glaube, das hat viel mit Organisationsfertigkeit oder Self-Management zu tun, dass da dann irgendwas nicht
rumläuft. Nee, also ich kenne wirklich auch Leute, die haben keine Zeit, weil sie von 16 bis 17 Uhr im Garten sitzen auf der Bank.
So, naja, kann man sich am Garten treffen und dann Bier trinken.
Nee, aber die wollen das nicht. Das ist halt dann so getaktet. Also das hat natürlich auch schon ein bisschen was Neurotisches bei manchen.
Ach so, auf der neurotischen Ebene.
Aber trotzdem, auf der
Überforderungsebene.
Ah, nee, das meinte ich nicht. Nee, ich meinte einfach nur so Leute,
weil die Zeit halt nehmen und Zeit haben ist halt auch nochmal ein Unterschied.
Ja, also Leute, die einen Plan von ihrem Tag haben, die jetzt nicht so flexibel sind wie du und ich, ne? Das war also, weil es ist schon, glaube ich, auch bemerkenswert, dass wir heute zum Beispiel Leute, die ein Stresslevel haben wie wir, früh mal eine Nachricht hin und her schicken, ah komm, machen wir heute mal spontan einen Podcast oder so. Ne? Also das ist schon, können wir uns schon was drauf einbilden.
Es ist halt trotzdem nicht mehr sehr oft, das muss man ja auch sagen. Wir haben ja echt ein Schedule, das mittlerweile sehr lässig gehalten ist. Und,
lässig?
Ja, sind wir jetzt sogar schon nur noch bei einem Podcast pro Monat oder sowas?
Ich schätze, das ist gerade so die Frequenz, ja. Aber du, es kommt ja auf die Qualität an, nicht auf die Quantität.
Ja, aber die ist ja auch scheiße, Mike. Das ist ja, wir haben ja zumindest dadurch so ein bisschen eine Daseinsberechtigung gehabt, dass wir die Leute relativ regelmäßig bespaßt haben in einer Zeit, in der sie alleine zu Hause sitzen mussten. So, jetzt, was können wir noch bieten, Mike? Was haben
du,
wir
ich,
zu bieten?
Ich wollte damit ja auch nicht sagen, dass der Podcast so gut ist, weil wir das so wenig machen, machen, sondern der ist nicht so scheiße, weil wir das nicht, weil wir das nicht so oft machen. Deswegen, weißt du?
Ja, wie macht man das dann jetzt? These. Wie macht man das jetzt eigentlich, wenn du auf Tour bist?
Du, da habe ich am meisten Zeit.
Aber da ist die Akustik doch bestimmt scheiße.
Also ich habe ein Notebook mit, das Mikro kann ich einstecken. Also boah, ich sag mal, das wird jetzt nicht fest und flauschig Niveau vom Audiophilen her, aber...
Das kriegst du ja noch nicht mal in dein Büro hin.
Ja, eben.
Ja, wir müssen mal ein neues Mikro für dich, Mike. Du brauchst mal noch ein... Vielleicht einfach dasselbe, das ich habe, damit es einfach so gleich...
Ey, du willst mir seit 3 Jahren dieses Mikro aufschwatzen oder so lange, wie du es hast. Du hast es ja mal gewechselt zwischendurch.
Ja, also ich finde, so wie das jetzt klingt, ist das eigentlich okay. Und wenn du jetzt irgendwie ein total krasses hättest, dann würde meins ja wieder doof klingen. Und dann, also wichtig ist ja, dass man auf demselben Level ist, was so die
ja, Karriere aber geht. Ich denke, es ist genießbar, sagen wir mal so. Es ist genießbar im Moment. Aber wenn ich auf Tour bin, also gut, ich bin ja jetzt erst mal eine Woche auf Tour, das ist ja nicht lange. Die nächste richtige große Tour ist ja erst im Januar, Februar 23 geplant. Also, aber das ist, glaube ich, auch interessant und hat ja dann so ein bisschen was Live-Schalten-Korrespondenzmäßiges, ne?
Also im Sommer quasi nur Festival-Gigs und dann.
Ja, und dann im Herbst sind jetzt noch ein paar Sachen geplant. In Übersee. Müssen wir mal schauen, wie das dann hinhaut. Aber also man merkt, die Leute kriegen wieder ein bisschen mehr Bock. Die Ticket-Sales ziehen langsam wieder an. Die Leute haben Glauben dran, dass Konzerte stattfinden. Werden wir sehen.
Aber meinst du, die haben das Geld noch dafür? In Zeiten von Inflation und allem drum und dran?
Ja, gut, also das ist natürlich vielleicht auch eine Denke. Ne? Ich kaufe mir jetzt ein Konzertticket für den Herbst, wo ich nicht weiß, ob es verschoben wird, aber billiger wird das Ticket auf jeden Fall nicht in der Zukunft. Deshalb kann man sich ja jetzt vielleicht
also als
sogar,
Investment
meinst ja, du? Deshalb kann man sich ja vielleicht jetzt schon ein Ticket kaufen, was für eine Veranstaltung, die, wenn Corona nochmal zuschlägt, erst in 2 Jahren stattfindet, die dann viel teurer sein wird.
Ich verstehe.
Also, ich weiß nicht, ob der Konzertkäufer so strategisch denkt, aber das könnte man zum Beispiel aus Inflation und Corona-Konzertmisere aus den letzten beiden Jahren gelernt haben.
Smart Geld anlegen mit Festival-Tickets.
Zum Beispiel, ja. Also, natürlich auch nicht. Deshalb, ich glaube, es ist schon ein Grund, warum das dann auch bei besonders großen Acts gut läuft.
Denke
ne?
auch. Das
also
ein
Rammstein-Ticket,
ja,
ne? Weißt du, kriegst du immer irgendwie los. Und wenn ich mir das jetzt für 10 Euro kaufe, ist das auf jeden Fall 10-20% günstiger als in 2 oder 3 Jahren.
Mhm.
Ne? Also das ist doch klar.
Ja, das stimmt.
Und also ich glaube schon, dass da manche Leute so nachdenken. Nee, aber ich denke einfach, der Ticketstapel bei den Leuten zu Hause verringert sich auch ein bisschen. Ne?
Ich meine, so viel ist ja bis jetzt noch nicht gelaufen, oder?
Nein, internationalen Künstlern nicht, aber also es sind jetzt schon wieder regelmäßig Konzerte, auf jeden Fall. Für die Sommerfestivals wird ja auch einiges eingelöst. Also großes Ereignis natürlich der Start der Rammstein-Tour jetzt. Ne? Wenn ich überlege, wer von meinen Bekannten und Verwandten da alles in Prag bei den Konzerten war, ich weiß nicht, ob da überhaupt irgendein Tscheche im Stadion stand.
Vermutlich nicht, hä?
Also irgendwie, nee. Also, naja. Also ich habe aber mal, hab ich glaube ich schon mal erzählt, in Niederlanden habe ich mal ein Rammstein-Konzert mitgemacht. Das war schon putzig, wenn da so 30.000, 40.000 Niederländer jede Zeile in Frau Antje Deutsch mitsingen. Das war cool. War putzig.
Wie findest du das neue Album?
Finde ich besser als das letzte. Aber das letzte war auch nicht besonders gut.
Ja, ich glaube, da kann man so, darauf kann man es irgendwie.
Also ich finde, soundmäßig und so sind da ein paar coole Experimente dabei. Also die Leute, die da beteiligt waren, haben auf jeden Fall coole Arbeit geleistet. Also es kam ja irgendwie einige, weil das so die Anmutung des letzten Rammstein-Albums hat, irgendwie haben jetzt einige Leute immer so Ranglisten ihrer Lieblings-Rammstein-Alben gepostet oder irgendwie, und da bin ich meistens irgendwie nicht d'accord mitgegangen. Ne? Also da war das neue Album immer viel zu weit oben, finde ich.
Das liegt bei den meisten Leuten daran, dass es neu ist.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Deshalb ist so eine Liste auch nicht wirklich gültig dann, ne? Würde ich sagen.
Also. Naja, vielleicht in 10 Jahren dann. Naja. Wenn man zu allem ein bisschen Abstand bekommen hat.
Nee, also sind ein paar coole Nummern drauf, auch musikalisch vor allem, nur wie gesagt, diese was seit 2, 3 Alben Einzug gehalten hat, diese lyrische Flachheit von Lindemann, das also wo auch nicht mit Absicht Plattheit als Stilmittel genommen wird, sondern einfach Einfallslosigkeit, wo man merkt, okay, da denkt, da kommt damit durch mit diesem Schüttelreim, ne? Wo er nicht wie früher nochmal ein Jahr dran rumgedacht hat oder so, sondern das regt mich auf.
Nee, das lyrische Niveau ist traurig, anders kann man es gar nicht mehr sagen, und das ist das, was mich am meisten abschreckt von diesem Album.
Ja, also muss ich so sagen, also wenn ich da einen super Song wie Zeit oder so, ne, wenn dann ein Satz kommt wie, wenn unsere Zeit gekommen ist, dann ist es Zeit zu gehen, das würden die bei QVC noch nicht mal auf Kalender drucken als Spruch, so eine Lyrikzeile, ne? Und ist schade, also weiß auch nicht.
Ja, oder so ein Song wie Ohne Kondom. Was soll das?
Da finde ich lustig, da einen richtigen Opernchor das mal am Anfang so singen zu lassen, dass du denkst, was singen die da? Irgendwie, aber dann
ist der Gag. Einmal ist es lustig, genau.
Ja, dann ist der Gag aber auch schon durch. Dann brauche ich nicht noch einen Song da drum zu machen. Ne? Also das klingt dann eher wie ein schlechter Lindemann-Song von der ersten Platte. So vom Niveau her. Ja,
frag mich, was da passiert ist. Ist denen aufgefallen, dass es egal ist, weil die meiste Musik wird ja sowieso exportiert?
Erstens das wahrscheinlich und zweitens reicht das den meisten Leuten eben auch. Da ist Rammstein immer noch spektakulär genug. Ne? Es ist ja lyrisch trotzdem dann noch mindestens ebenbürtig mit den meisten deutschsprachigen Bands in der Sportart, sage ich mal. Es ist trotzdem, also im Vergleich zu früher. Und also für mich hat dieser Prozess angefangen bei der Liebe ist für alle da.
Ja, da fing das an, das stimmt.
Da fing das an, fand ich. So. Und deshalb kann ich diese Platten nicht so weit oben einsortieren, auch wenn das musikalisch oft interessant ist.
Ja, aber wobei, Liebe ist für alle, da ging ja noch, das war ja noch okay irgendwie, das war ja irgendwie noch lyrisch und nicht nur direkt.
Ja, aber ich meine, da fing es an. Da hat man so das erste Mal auch oft Momente gehabt, wo man dachte, ey, boah, wirklich, ist das jetzt der Reim? Ne? Ist das... aber jetzt so bei der vorletzten Platte wie Ich bin kein Mann für eine Nacht, ich bleibe höchstens ein paar Stunden. Weiß ich nicht, da hat man früher mal auf dem Schulhof drüber gekichert oder so, ne? Aber da jetzt das als Rammstein-Lyrics ist, weiß ich nicht, ne? Also ich meine, das ist jemand, der hat früher in einem Satz wie Mein Vater war genau wie ich oder so eine komplette Täterstory erzählt. Ja, ne?
Genau.
Das hat geknallt.
Genau.
Und war tiefgründig, doppelbödig und da, das tut mir halt dann wirklich leid, wenn da nicht mal viel da ist davon. Ne?
Naja, alles muss mal zu Ende gehen, ne? Und jetzt ist es vielleicht, wenn man sich das mal anschaut, allerhöchste Zeit.
Also wenn das die letzte Platte gewesen sein sollte, da sind sie nicht in Schande gegangen, das kann man überhaupt nicht sagen.
Naja, ich meine, sie sind nicht glanzvoll gegangen, aber sie sind gegangen.
Ja, also sie haben zumindest ein paar Sachen gemacht, die auf dem eingeschränkten Kreativitätslevel immer noch super funktionieren. Ne? Wie ein Song wie Zickzack mit dem Video dazu oder so.
Aber das war doch schon Schlagermusik, also bitte.
Das hatten Rammstein aber immer solche Nummern und solche Nummern funktionieren nach wie vor. Ne? Natürlich ist das eine Selbstkopie von Ich habe keine Lust, videomäßig oder irgend sowas. Ja, genau, ne? So dieses Over-the-top verkleidet sein und so weiter, aber das funktioniert dann weiterhin. Aber jetzt eine epische Nummer wie Zeit oder so ist einfach vom Video her zwar, aber vom Text oder so ist das einem Seemann oder ohne dich oder so ist das nicht ebenbürtig, nee, finde ich.
Nee,
nee. Ne? Also muss ich als Fan so sagen.
Nee, es bedient halt einfach Emotionen und dadurch ist es sehr wirkungsvoll. Aber textlich ist es halt echt so, mal kurz, wir brauchen noch einen Text.
Ja, das Sujet das Thema ist ein Volltreffer. Ne? Das rührt auch an die Leute und so weiter. Na klar, es sind auch Musiker, die jetzt 50 geworden sind und so weiter. Kann man völlig nachvollziehen, in welcher Phase die sich befinden, was die denken und so weiter.
Ja, es ist halt aber Midlife Crisis, das Album.
Ja, es ist halt aber nicht gut aufs Papier gebracht, leider.
Ne? Naja, ein bisschen so wie Midlife Crisis behaftete Männer, die versuchen nochmal jung zu sein und es wird dann eigentlich eher peinlich. Und aus dieser Feder stammt einfach ohne Kondom oder dicke Titten. Ja, anders wirkt das auf mich. Es wirkt einfach traurig. Das ist einfach traurig.
Ich meine, es gab auch früher Plattheit bei Rammstein, aber die wirkte anders.
Ja. Ja.
Die wirkte irgendwie aggressiv und gestört und so und nicht so abgefuckt.
Abgründig. Es ist halt abgründig.
Ja.
Aber so eine düstere Bedrohlichkeit, weil man nicht einschätzen kann, wie abgründig geht das jetzt noch, ne? Und wie tief ist jetzt die Psyche sozusagen
was ist da echt und was nicht?
Ne? Stein um Stein maure ich dich ein. Es ist jetzt nicht der geilste Reim. Ne?
Nee.
Aber es ist halt das Bild, das in diesem Song auch gezeichnet wird, oder Klavier oder weiß ich nicht.
Naja, natürlich, absolut. Aber also ein richtig erstes Aha-Erlebnis, dass bei Lindemann nicht so viel da ist, das sind halt auch seine Gedichtbände. Ne?
Oh Gott!
Also da sind, also finde ich halt, also ich bin ja wirklich ein Lyrik-Fan und bilde mir da auch ein, im deutschsprachigen halbwegs einen Überblick zu haben und so. Und da ist das kein Ereignis, was er da vom Stapel gelassen hat. Wirklich nicht. Ne? Einfach auch, weil der Kontext eben fehlt. Ne? Also ich meine, würde heute Lindemann Gedichte veröffentlichen wie Gottfried Benn oder sowas, ne, würde man auch denken, ja, was soll denn das sein? Aber bei Benn weißt du halt, wie das entstanden ist, was das ist und so weiter. Ne? Und es passt irgendwie nicht. Ich krieg das nicht zusammen. Das ist so, ja, das ist so platt. Das ist so platt. Also, und das ist auch das wieder, was manchmal ein Stück weit faszinierend ist, dass so viel, na, wie soll man sagen, so viel lyrisches Versagen und Genialität so nah beieinander ist.
Ja, die Frage ist ja, wie entstanden die anderen Texte? Wo kommt das her? Wo ging das hin? Was steckt da dahinter? Weil also, als ich diese Gedichtbände gelesen habe, wusste ich, das kann nicht aus ihm herauskommen, weil sonst lieferst du sowas nicht ab.
Weiß ich jetzt nicht, was du meinst damit.
Naja, er kann nicht gut sein, wenn er solche Gedichtbände schreibt. Er kann es nicht sein. Also müssen die Texte, die da gekommen sind, entweder durch einen ganz spezifischen Umstand induziert oder getriggert sein oder über Jahre entwickelt worden sein, aus irgendwelchen Umständen. Aber das kann nicht einfach so aus ihm rausgefallen sein, was damals textlich normal war und verglichen mit dem, was jetzt noch. Oder hat er sich seine lyrische Fertigkeit weggesoffen oder weggekokst? Was ist da passiert? Es ist wirklich, als ob da
etwas
Schlimmes passiert ist.
Es ist ja so, das ist ja bei mir auch, wenn ich mich hinsetze und Texte schreibe oder Riffs oder irgendwie. Du hast halt 10-mal Scheiße und 1-mal cool, ne? Also anders ist das
bei Lindemann auch nicht. Aber wenn du dir jahrelang Zeit nehmen kannst, um 10 Texte zu schreiben, 10 Texte, mehr ist es ja nicht, dann muss das doch gut sein.
Nein, also ich glaube, dass das Wort, was es am besten beschreibt bei mich für Lindemann, was der vom Problem mit seiner Lyrik hat, ist einfach, der ist satt. Der ist satt, der ist nicht wie so ein junger Kerl, der im Saft steht und mit Feuer nach oben will und so eine positive Aggressivität, so einen Willen zur Macht hat irgendwie, sondern das ist ein satter Typ, der immer noch ganz coole Gedanken hat und lyrisch, aber das da irgendwie nicht mehr so fassen kann, weil ihm das Leben das als Aphorismus nicht mehr gibt. Ne? Also ist ja so eine Definition von Aphorismus, das Leben, der Geist gibt dir zurück, was das Leben an Weisheit dir geschenkt hat. Ne? Das ist so ein Aphorismus. Und wenn du keine Scheiße durchlebst mehr, wirklich.
Ja, der Künstler muss leiden.
Ja, ja, sondern nur noch so, ja, wie soll man sagen, so satte Konflikte hat, ne, wie uninspiriert sein oder Beziehungskonflikte, die man halt als Millionär hat und nicht als WG-Bewohner sozusagen, ne, ist halt ein Unterschied. Mhm. Und da gibt's Leute, da erweckt das eine mehr in einem als das andere, ne, und ja, das hat man ja oft, dass Leute, Künstler, denen es irgendwann zu gut gegangen ist, Wolf Biermann fällt mir zum Beispiel ein, als es in Westdeutschland, als er dann endlich in Freiheit war und machen konnte, was er wollte, kam von dem gar nichts mehr. Weil er eben diese Konflikte, diese Reibungspunkte nicht mehr hatte.
Und deswegen als Hinweis, so als Learning aus diesem Podcast, wenn ihr Künstler seid, arbeitet viel vor auf Halde, dass wenn ihr dann reich und erfolgreich seid, ihr trotzdem noch echte Texte anbieten könnt.
Genau, oder zieht euch die Assistenten heran. Ne? Also das ist ja in der Musik, ist das nicht besonders weit verbreitet, dieses Meister- und Schülerprinzip, aber in der bildenden Kunst zum Beispiel, also was weiß ich, was malt Gerhard Richter noch selber so richtig, oder manche großen Künstler, die hatten ja nur noch dann Assistenten in der Werkstatt arbeiten, die Ideen umgesetzt haben. Ne?
Und Rembrandt
und so der geniale Künstler, der dann irgendwann zum genialen Produzenten oder Talententdecker wird, das ist noch relativ selten. Also da gibt es mehr Fußballer, die erfolgreicher Trainer werden. Das ist so, aber so...
Ja, Fußball ist halt auch nur ein Pyramidensystem.
Ja, also wo unten ganz viele wegbrechen. Ne? Also wenn man da an der Spitze ankommt, das ist Musikbusiness gar nichts dagegen oder der Film, glaube ich. Mhm. Ne? Ja, und dieses Satte nehme ich so bei gerade bei Lindemann besonders wahr, ne? Aber auch bei...
Vielleicht ist es auch der Umstand, dass man einfach erhaben ist. Also man wird halt einfach von der ganzen Welt seit Jahrzehnten gefeiert und glaubt, was man macht, muss großartig sein.
Vielleicht ist es ja auch vieles großartig. Also nee, nicht, dass da jemand das irgendwie einen falschen Hals kriegt. Das ist jetzt hier keine vernichtende Kritik oder irgendwie. Es ist nur am eigenen Maßstab immer gemessen. Ne? Und da gab es viel, viel bessere Zeiten. Und was bei Rammstein generell ein Problem ist, finde ich so rein vom Kreativen, es fehlt halt dieses jemand, der die Band in den richtigen Kontext stellt. Ne? Und das ist bei Lindemann, glaube ich, halt auch irgendwie wichtig, dass da jemand bei einem Text, bei einem Gedanken von ihm, die Kontroverse damals, ne, der Fialik zum Beispiel, da hat das halt richtig aufgefasst und hat da die richtige Story drum gewebt und hat den richtigen Triggerpunkt in der Gesellschaft gesetzt und so weiter. Ne? Und das ist jetzt halt bei Rammstein, ja, die sind jetzt so ein glattes Mainstream-Thema irgendwie. Ne? So radiotauglich würde ich sagen.
Vor allen Dingen war Rammstein vorher avantgardistisch und ist jetzt quasi Rockschlager in dem Sinne.
Genau, die sind vom Sturm und Drang im Barock angekommen.
Genau, ja.
Ne? Mangelnde Kreativität wird halt im Geld erstickt. Ne? Also zum Beispiel das Deutschland-Video ist weder von der Story noch vom Aufhänger noch vom Twist oder irgendwie ist das total aufregend oder irgendwie was Besonderes, aber es ist halt einfach mega fett gemacht gewesen. Ne? Und dann sitzt du halt da und denkst...
Ist bei Zeit ja auch so.
Ja, und dann denkst du halt da und denkst, boah, fett, Alter. Ne? Aber es ist halt fett und nicht drahtig. Ne? Das meine ich damit. Also, aber klar, trotzdem muss man da erstmal als Band hinkommen, um so handeln zu können. Ne? Mhm. Habe ich noch nicht geschafft.
Ja, wenn du mit sowas antreten würdest, jetzt frisch und ohne Namen, würdest du gnadenlos untergehen.
Mit sowas ja, aber das ist es ja. Ne? Also die Leute, die mit irgendwas komplett Neuem antreten, von dem du und ich noch keine Ahnung haben.
Die kommen ja erst noch.
Ne? Von denen haben wir keine Ahnung. So wie Rammstein damals da standen und gesagt haben, Alter, was ist denn das? Und die haben auch nichts gemacht, was noch nicht da war. Ne? Da gab es vorher auch Erosion, Fleischmann, Laibach, Ministry, wo sie sich ihre Sounds und wie soll man sagen, Ästhetiken zusammengesucht haben oder irgendwie, aber da hat es halt auf einmal geknallt. Das ist so. Ne? Also das passiert halt manchmal.
Ja, also sind wir gespannt auf das nächste große Phänomen der Avantgarde, das dann irgendwann über den Erfolg immer weiter abdriftet in, ja...
Ja, aber das ist ein gutes Stichwort von dir, weil Avantgarde würde heute mit Rammstein keiner mehr verbinden. Also Rammstein würde nicht in deutschen Opernhäusern und Theatern ankommen mit dem, was sie heute machen, sondern haben das eher mit Alben wie Mutter oder so geschafft.
Aber du bleibst ja auch niemals avantgardistisch. Das geht ja auch gar nicht.
Wahrscheinlich nicht. Nee, da hast du recht. Das ist ein interessanter Gedanke. Kann man ewig avantgardistisch sein? Das würde bedeuten, dass man nicht erfolgreich ist.
Das würde aber auch bedeuten, dass man sich selbst stetig zerstört. Also, dass man selbst immer wieder das eigene
Erschaffene niederreißt. Ja. Also, ich denke, es gibt Künstler, die sind stets avantgardistisch, aber die kommen nicht über die Wahrnehmungsschwelle, weil sie den entsprechenden Erfolg nicht haben. Mhm. Ne, weil bist du dann noch Avantgarde, wenn du irgendwann Mainstream bist? Das geht ja nicht. Schließt sich ja aus sozusagen. Mhm. Ne? Und immer diese komplette Selbstzerstörung von irgendwas, dass keiner weiß, was kommt jetzt irgendwie als nächstes, kann ich mir in der Musik schwer vorstellen. In der Kunst gibt es da sicherlich ein paar Beispiele von Leuten, wo du wirklich keine Ahnung hast, ist das nächste ein eingehüllter Reichstag oder eine Installation oder ein Ölgemälde. Ne? Keine Ahnung, Dalí war ja so ein Vogel, ne, wo du nicht gewusst hast, was passiert. Oder Kippenberger oder Beuys.
Und ist ja auch wieder dazu gehört.
Ja, klar. Klar, aber jetzt in der Musik, dass keiner eine Ahnung hat, ist das nächste ein Hip-Hop-Album oder eine klassische Operette oder das, also schwierig. Schwierig.
Wobei, da muss man tatsächlich Bring Me the Horizon ansprechen. Also wenn das einer aus unserem Metier versucht, dann sind die das.
Aber trotzdem immer in einem nachvollziehbaren Prozess, ohne Brüche und Selbstzerstörung.
Es ist eigentlich das Gegenteil, weil man sich ja immer einem gerade aufkommenden Trend anpasst, den man in dem Moment vielleicht als Konsument in Deutschland als avantgardistisch betrachtet, aber er ist einfach nur... Kurz
das ist dann, glaube ich, eher das Trendsetter-mäßige. Das ist ja was anderes als avantgardistisch sein.
Stimmt, hast recht, komplett, ja. Genau, ne? Also aber, dementsprechend aber eigentlich das Anti-Beispiel.
Aber ich habe, ist witzig, ich habe auch spontan an Bring Me the Horizon gedacht, weil die natürlich das größte Chamäleon sind. Aber da stimmt halt auch das Narrativ. Ne? Es ist ein sehr, na, wie soll man sagen, extrovertierter, sprunghafter, künstlerischer Frontmann, der das ja auch trägt, ein bisschen diese Unberechenbarkeit.
Weil die anderen auch komplett untergehen. Also die sehen ja auch irgendwie alle gleich aus und fallen jetzt nicht auf.
Nee, natürlich, aber vom musikalischen Talent, was da vorhanden ist in der Band, ist denen natürlich komplett unrecht, wenn man nur Olli wahrnimmt.
Also, aber er ist halt einfach ein absolut grandioser Texter. Also das ist wirklich... Du kannst dir so einen Text nehmen und den einfach an die Wand malen. Es ist wirklich, also
ich finde, er hat halt, er schafft halt immer in den Lyrics diese Treibladung, die diese eine mega geile Zeile, die er pro Text hat, mit nach oben schießt. Das ist nicht wie bei Rammstein, da ist eine coole Zeile und der Rest sind manchmal so Schüttelreime, die das alles kaputt machen, sondern der Rest von den Lyrics tut nicht weh. Und diese eine Zeile, das lassen die Leute sich tätowieren. Mhm. Ne? Und so, da hat er mega, mega Talent dazu. Mhm. Ne?
Also, oder er liest einfach nur die richtigen Bücher oder hat die perfekte Aphorismenseite
gefunden. Absolut. Das ist ganz oft Sachen. Ne? Mhm. Also gibt es, was er sich in der Antike gibt es ja schon ähnliche Gedanken oder Aphorismen wie There is a hell, believe me, I've seen it, there is a heaven. Let's keep it a secret, so, ne? Also dieser aphoristische Gedanke, der ist seit tausenden von Jahren in der Welt. Ne? Der hat halt noch niemand in den Song gepackt.
Vielleicht auch einfach nur beim nächsten Songwriting mal Seneca daneben legen und ab und zu mal...
Ich mach das auch oft bei Lyrics.
Seneca zitieren?
Nein, nicht Seneca, aber dass man da von bestimmten Sachen inspiriert ist. Absolut.
Also, Machiavelli.
Ja, Machiavelli hat er auf Aphorismen-Ebene
formuliert. Nee, der hat aber relativ einfache, prägnante Sätze rausgehauen. Na, dann würdet ihr eher eine FDP-Band aufmachen müssen oder so.
Nee, ich glaube, also was immer geht, ist Schopenhauer. Der hat ja schön prägnant, also wenn du jetzt bei prägnant formulieren bist, ne, geht Schopenhauer natürlich immer. Absolut. Aber zum Beispiel Mille von Creator ist auch jemand, der so denkt, ne? Also macht kaputt, was euch kaputt macht, dann nennt er halt einfach einen Song Destroy What Destroys You. ist halt so.
Hate über alles, sag ich nur. Hate über alles.
Das ist ja Dead Kennedys Zitat. Ne? Ja, klar, aber ist gut, wenn das in den richtigen Kontext gesetzt ist, ist doch schön. Dürfen dann halt natürlich nicht wie bei Julia Engelmann Kalendersprüche sein.
Ne? Gibt's sie noch?
Keine Ahnung. Also siehst mal, wie lange es unser Podcast schon gibt. In unserer Anfangszeit haben wir uns, glaube ich, mal über die ausgelassen. Aber da erreichst du auch dein Publikum. Gibt da draußen genug Hausfrauen, die da mit einer Träne im Knopfloch sagen, ja, so ist es aber auch.
So ist es.
Ja, ja.
Ne? Das war jetzt sehr despektierlich gegenüber Hausfrauen.
Ich will überhaupt nicht despektierlich gegenüber Hausfrauen und Hausmännern sein. Ich habe jetzt von diesem Klischeebild Hausfrau geredet. Ne?
Sie bedient das Klischee.
Wir reden doch hier nur in Klischees.
Wir sind Klischees.
Ja, absolut. Na, das sowieso. Sowieso.
Ja, vielleicht können wir ja mal wieder einen thematischen Podcast starten. Wir können uns ja mal über Klischees unterhalten.
Das ist, über Klischees? Ja, gerne. Das ist
auch ein spannendes Thema. Wobei, vielleicht nicht im nächsten Podcast, weil da haben wir ja Besuch, wenn das alles jetzt so funktioniert.
Das habe ich nicht verstanden. Sind wir der Besuch oder haben wir Besuch?
Sowohl als auch war jetzt, glaube ich, der Plan.
Ach, okay. Das ist so ein Crossover-Ding.
Genau. Nee, ich meinte so, wenn wir uns schon unterhalten, dann können wir ja auch gleich hier zwei Folgen aufnehmen oder so. Oder so eine Crossover-Folge. Oder
wenn sich das ergibt, vielleicht sind das auch die kompletten Idioten und wir haben keinen Bock zu reden.
Aber also vielleicht halten die uns ja auch für die kompletten
Idioten. Ja, natürlich. Also das war jetzt mit eingepreist. Ne? Also das kann natürlich sein. Jetzt
warst du schon wieder despektierlich. Naja, alles klar.
Ey, da komme ich nicht raus.
Nee. Solange du weiter gute Lyrics schreibst, sei dir das verziehen.
Ja, es ehrt dich, wenn du das findest. Das spricht für dich.
Haben wir nicht mal eine Dreiviertelstunde ausschließlich über Texte gesprochen im Kalkwerk Querfurt?
Haben wir. Na, über das Konzept der Platte, ja.
Ja, genau. Genau.
Es war im Kalkwerk Querfurt, siehst du?
In einem ehemaligen Kalktagebau irgendwie.
Und da ist doch keine Tafel angebracht worden zur Erinnerung dieses Events.
Ja, also Querfurt, da werde ich ja vermutlich eher gelyncht, wenn ich da unterwegs bin.
Echt? Warum?
Naja, das ist doch AfD-Hochburg mittlerweile.
Ach so.
Der Herr Tillschneider ist da immer sehr gern gesehen.
Na da. Viel Spaß in Querfurt, aber schöne Stadt.
Ja, Potenzial ist da sicherlich da, aber...
Ein Kumpel von mir sagt immer, es gibt Städte, für die wurden Neutronenbomben erfunden. Die sind schön, aber die Leute, die dort wohnen. Naja, gut.
Lassen wir das jetzt einfach mal stehen.
Vielleicht, also ich kenne auch coole Leute aus Querfurt, also so soll das nicht sein. Ne?
Naja, die meisten, die ich kenne, die da cool sind, gehen halt weg. Ne? Das ist so.
Das stimmt, ja. Ja, gibt es halt so relativ Städte, normal. Da ist das so. Ja,
es wäre halt schön, wenn es dahingehend mal eine Renaissance gäbe, beispielsweise, wenn das Homeoffice irgendwie normaler werden würde, wenn der Strukturausbau an zumindest infrastrukturell sinnvollen Plätzen weiter vorangetrieben wird. Und dahingehend ist ja Querfurt gar nicht so blöd, da kommst du ja ganz gut auf die Autobahn und von da weg. Ja, bist du in 20 Minuten, bist du in Halle, in einer Dreiviertelstunde oder einer Stunde bist du in Leipzig. Also an sich ist der Ort eigentlich ein ganz guter Gunstraum, aber irgendwie, naja.
Gibt so Städte, die profitieren nicht davon. Das ist mit dem Querfurt des Südens ab Polda ist das und Jena ist es genauso.
Ne? Mit Jena ist es genauso?
Nee, man denkt, Apolda ist sehr, sehr nah an Jena dran.
Und na, Apolda ist recht verloren, das stimmt.
Und trotzdem profitiert das gar nicht so richtig von dieser Wohnraumknappheit.
Von der Achse.
Von der Achse.
Also in meinem Heimatdorf siedeln sich immer mehr Leute an. Also die profitieren da tatsächlich davon. Das funktioniert da.
Ja, es ist komisch. Es gibt Orte, da ist das so. Also bin ja kein Stadtplaner oder Soziologe.
Wo ich mir gerade bei meinem Heimatdorf denke, was will man da? Das macht keinen Sinn, da ein Haus auch noch. Da ist nicht mal die Natur schön.
Na, das ist halt das Problem, ne? Dass viele Leute ein Haus bauen, für das sich ihre Kinder dann mal einen Scheißdreck interessieren werden. Die planen ihre komplette Pubertät nur, wie sie da wegkommen.
Ja. Und dann müssen sie es wieder an die nächste Familie verscherbeln, die da hinzieht.
Genau.
Und so läuft das. Und so vererbt sich das Problem von Generation zu Generation.
Ja, deshalb kommen die Leute nicht auf die Beine mental.
Ja. Wegen unliebsamer Erbschaften, siehst du?
Das ist doch aber auch schon ein Klischee, ne? Haus bauen, Bäumchen pflanzen und so weiter. Da können wir nächstes Mal drüber reden.
Genau, machen wir.
Gut, tschüss.
Mike, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Und ihr Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Hoffentlich. Tschüss. Die bekannten Dünenmammuts. Was? Was?